Wir haben ungefähr 1,5 Stunden für den Workshop zusammen und versuchen die Zeit sehr gut zu nutzen. Ich habe das überschrieben diesmal, letztes Mal auch. Wie kann der Dienst der geistlichen Krankenheilung in der örtlichen Gemeinde verankert werden? Das ist die Frage, die mich am meisten beschäftigt. Wie kann das in der lokalen Kirchengemeinde seinen normalen Platz wiederfinden? Meine Frage ist nicht, wie gibt uns Gott noch 2 bis 3 Heilungsevangelisten, deren liebstes Aufenthaltsmittel das Flugzeug ist und die von Kontinent zu Kontinent fliegen. Das ist auch schön und das gehört immer dazu und das dürfen wir nicht verachten. Aber die eigentliche Schlacht wird wie immer in der lokalen Gemeinde geschlagen. Dazu möchte ich erst einige grundsätzliche Thesen weitergeben und dann einige Grundregeln, die aus der Praxis kommen. Also das Erste, was ich sage, kommt aus der Lektüre und dem Nachdenken über das Neue Testament und das Zweite kommt mehr aus einem Erfahrungshintergrund von einem Vierteljahrhundert ungefähr. Wo setzt man an? Ich finde es sehr wichtig, bei dieser Frage anzusetzen, bei dem Dienst des vorösterlichen Jesus. Wenn man einsteigt bei den Charismenlisten des Paulus, also bei den Listen von Geistesgaben, 1. Korinther 12, Römer 12 und anderen Stellen, dann erscheint die Heilungsgabe als eine von vielen Gaben. Und dann hat man das Gefühl, warum soll man um diese eine von vielen Gaben so viel Wind machen? Wenn man aber bei Jesus einsteigt, in seinem Verkündigungsdienst und seinem Handeln vor Ostern, bekommt man meines Erachtens erst die richtige Perspektive. Da merkt man, dass Krankenheilung nicht ein Thema unter vielen anderen ist, sondern ein Schlüsselthema innerhalb anderer Themen. Was war das große Thema der Predigt Jesu? Antwort: Gottes Reich. Oder besser gesagt, die Königsherrschaft Gottes. Das war sein Leib- und Magenthema. Das war die Klammer, die alles zusammenhielt, was er gepredigt hat. Kehrt um, denn die Königsherrschaft Gottes ist genaht. Das war der Inhalt seiner gesamten Verkündigung. Und was er über Gott lehrte und was er über die Gebote lehrte und was er über Umkehr lehrte, entsprang dieser Mitte. Das Gottesreich ist genaht. Und diese Gottesherrschaft, sagte Jesus, bricht ein, da wo ich bin, da wo ich handle, da wo ich rede, wo ich einem Menschen Gottes Vergebung zuspreche, da spricht Gott selbst sie zu, da ist die Schuld zu Ende, wo ich die Dämonen austreibe, treibt Gott sie aus und besiegt Gott sie und wo ich jemandem Heilung gewähre, da heilt Gott ihn. Damit ist Gottes kommende Welt, Gottes noch ausstehende Welt, jetzt bereits anwesend. Noch nicht in Vollkommenheit, noch nicht in Vollendung, aber sie ist jetzt schon da. Die Theologen sprechen von dem jetzt schon und dem noch nicht des Reiches Gottes. Das ist eine sehr praktische und gute Zusammenfassung. Im Mittelpunkt dessen, was Jesus tut, steht eindeutig sein Wort und nichts anderes. Aber dieses Wort wird flankiert, dieses Wort wird demonstriert von Zeichen und Wundern. Man kann es auch so sagen, im Zentrum dessen, was Jesus will, steht sein Wort, aber dieses Wort wäre nicht mehr Jesu Wort, wenn es ohne Zeichen und Wunder passiert, wenn es ohne Zeichen und Wunder ergangen wäre. Diese Zeichen und Wunder umfassen mehr als nur Krankenheilung. Ich hatte das angedeutet, es geht um den Zuspruch der Sündenvergebung, sodass Leute sofort frei sind. Es geht um die Zerreißung dämonischer Ketten. Es geht gelegentlich um Naturwunder. Es geht ganz selten um Totenerweckung, aber es geht immer wieder neu um Krankenheilung. Und das ist der Grund gewesen, warum die Menschen so an Jesus hingen. Weil sie an dieser Stelle eine neue Lebensmöglichkeit gewonnen haben. Auch damals gab es Ärzte, aber ihre Möglichkeiten waren begrenzt und wenn jemand zum Beispiel Aussatz hatte, dann war er ein Mensch, der am lebendigen Leibe verfaulte. Da war keine Perspektive, weder eine gesundheitliche noch eine soziale, denn er musste sich absondern von der menschlichen Gemeinschaft, noch eine religiöse, denn er durfte nicht am Leben der geistlichen Gemeinschaft teilnehmen. So hat Jesus Menschen buchstäblich ihr Leben neu geschenkt in vielen, vielen Fällen. Vielleicht waren es Hunderte, vielleicht waren es Tausende, vielleicht waren es Zehntausende. Und er war immer umgeben von Menschen. Gesundheit war schon damals, wie es auch heute der Fall ist, ein sehr hohes Gut. Das ist meine erste These. Wir müssen einsetzen bei Jesus und seinem Dienst. Dann kriegen wir für dieses Thema den richtigen Blickpunkt und die richtige Ausrichtung. Zweitens, das Reich Gottes auch heute ist immer mehr als die Gemeinde. Es ist immer mehr als eine Gemeinschaft, es ist immer mehr als eine Kirche. Für mich ist das eine ganz wichtige Erkenntnis. Das Reich Gottes ist mehr als eine Kirche. Es ist mehr als jede Kirche. Jede Kirche, wenn sie ihren Dienst wirklich tut, steht im Dienste des Reiches Gottes, aber sie ist eben unter dem Reich Gottes in ihrer Wertigkeit anzusiedeln. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die Kirche Jesu Christi, lebt doch auch nach Ostern im Horizont des Reiches Gottes. Sie lebt auch nach Ostern im Kraftfeld des Reiches Gottes. Sie lebt auch nach Ostern unter der Perspektive des Reiches Gottes. Das Reich Gottes hat ja nicht aufgehört, als Jesus gen Himmel fuhr. Das ist ja keine Episode, sondern das ist ja eine geistliche Wirklichkeit, die er erschlossen hat. Man könnte es vielleicht so sagen, als Jesus auf der Erde wirkte, brach das Reich Gottes ein. Als er am Kreuz starb und auferstand, brach das Reich Gottes durch. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Reich Gottes alles prägen und einnehmen. Das heißt, diese geistliche Wirklichkeit, die ist nicht verloren gegangen. Ich gebe gerne als Theologe zu, dass die Begriffe, in denen Paulus vom Reich Gottes redet oder Johannes, andere Begriffe sind als die von Jesus. Aber die Sache ist dieselbe. Paulus sagt zum Beispiel, dass jemand in Christus ist und dass er dann eine neue Schöpfung ist. Das ist eine andere Sprache, aber es ist doch dieselbe Wirklichkeit. Und man kann vielleicht sagen, dass der Reich-Gottes-Begriff immer in Aufbruchszeiten oder oft in Aufbruchszeiten der Kirche eine größere Bedeutung bekommen hat. Ein Begriff, den manche Leute kaum verwenden, weil sie nicht in diesen Horizonten denken. Sie denken in den Begriffen von Gemeinde und Kirche und meistens unsere Kirche. Aber Reich Gottes ist der größte Horizont, in dem wir stehen können. Und ich sage es noch einmal, was Jesus aufgerissen hat und herbeigeführt hat, das ist nicht verloren gegangen, das ist der Raum, unser Lebensraum, in dem wir stehen. Deswegen erwartet die Gemeinde im Neuen Testament auch nach Ostern dieselben Zeichen und Wunder, die im Dienste des vorösterlichen Jesus geschehen sind. Sie erwartet sie, weil sie verheißen sind. Das Thema ist so groß, ich kann also nur ganz wenige Dinge jetzt sagen. Es gibt immer wieder den Einwand, ja, wenn das doch so wichtig gewesen wäre, dann hätte es in den Briefen des Paulus bestimmt eine größere Rolle gespielt. Ich möchte euch eine Frage stellen. Woher wissen wir, dass in den Gemeinden des Paulus das Abendmahl gefeiert wurde? Aus Paulus schreibt das. Es gibt 13 Briefe unter seinem Namen. Und in einem dieser Briefe kommt es vor, nämlich im ersten Korintherbrief. Warum kommt es vor? Weil es Missstände gab, weil es Probleme gab. Das heißt, die Briefe des Paulus sind situativ, sie sind bezogen auf bestimmte Problemstellungen. Hätte es dummerweise für uns keine Probleme in Korinth mit dem Abendmahl gegeben, dann würden viele Theologen sagen, Paulus und seine Gemeinden kannten das Abendmahl überhaupt nicht. Das ist das berühmte Argumentum e silentio, das Evangelium aus dem Schweigen heraus. Wenn es also mit den Charismen, mit den Charismen gab es Probleme, das muss ich zurücknehmen, im ersten Korinther der Zeit, aber mit dem Heilungsdienst speziell scheint es keine Probleme gegeben zu haben. Deswegen wird das nicht erwähnt, aber die Hinweise sind stark genug in den Charismenlisten des Paulus, also Geistesgabenlisten begegnet diese Gnadengabe. Das heißt übrigens im ersten Korintherbrief interessanterweise Charismata Yamaton, Gnadengaben der Heilungen. Paulus muss da noch Unterschiede gekannt haben, von denen er aber nichts erklärt. Also noch Unterformen der Heilung. Im Jakobusbrief kommt bekanntlich Kapitel 5 dieser Dienst vor, man soll zu den Ältesten gehen. Im Markus-Schluss, Markus 16 kommt es vor, in der Apostelgeschichte wird sehr viel davon gesprochen. Also man kann sagen, dass über alle Schichten und Stränge des Neuen Testamentes hin von diesen Dingen die Rede ist. Und interessanterweise immer wieder in einer Art, die den Eindruck aufkommen lässt, es habe da keine wirklichen Probleme gegeben. Das nervt. Wenn man sich das mal klar macht, dass es offenbar an dieser Stelle, es gab so viele Probleme im Neuen Testament, an dieser Stelle keine wirklichen Probleme gegeben hat, scheint so, man vertraute auf den Herrn, man betete um Heilung und es geschah. Es gibt eine berühmte Geschichte, das ist der Pfahl im Fleisch bei Paulus, der Dorn im Fleisch, von dem wir übrigens nicht wirklich wissen, ob es eine Krankheit war. Theologen behaupten das oft so, als stünde dort Pfahl, ist eine Krankheit. Das steht da aber nicht. Pfahl oder Dorn ist etwas Schmerzhaftes, das wissen wir. Also Paulus war in seinem Leben von Dauererfahrungen geprägt, die sehr wehtaten. Das wissen wir. Und wir wissen auch, wer ihm diesen Dorn verpasst hat, nämlich Jesus. Wir wissen auch, warum dieser Dorn ihm verpasst wurde, damit er am Boden des Glaubens festgehalten würde. Warum musste er am Boden des Glaubens festgehalten werden? Weil er so hohe Offenbarungen der göttlichen Welt erlebt hatte. Er hatte den Herrn dreimal angefleht, könnt ihr alles nachlesen, 2. Korinther 12. Und der Herr hatte gesagt, ich nehme dir diesen Dorn nicht weg, du brauchst ihn. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. So heißt das. Wenn es wirklich so war, dass Paulus eine dauerhafte Krankheit hatte, ich meine eine dauerhafte, und wenn es wirklich so war, dass 2. Korinther 12 von dieser dauerhaften Krankheit sprach, immerhin sagt der 2. Korinther 12, vor 14 Jahren sei ihm das passiert, das heißt, die Krankheit hätte dann etwa schon fast anderthalb Jahrzehnte angehalten, dann muss man sich zugleich bewusst machen, dass wir erstens nicht Paulus sind, dass wir nicht im dritten Himmel waren, dass wir deswegen nicht in Gefahr des geistlichen Stolzes stehen, jedenfalls nicht dieses geistlichen Stolzes, dass wir nicht dreimal den Herrn angefleht haben, dass er es wegnimmt, denn das signalisiert ja, dass er mit der Heilung rechnete, wenn es eine Krankheit war. Und dann schreibt er außerdem, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. 1. Korinther 15. Die Krankheit, wenn es eine war, hat ihn also nicht gehindert, sehr intensiv und extensiv für den Herrn tätig zu sein. Und was ich manchen Theologen übel nehme, ist, dass sie aus einer Ausnahme eine Regel machen und immer wieder sagen, diese Stelle zeigt doch, dass Gott in Sachen Heilung nicht nur eine Antwort hat. Ausnahmen sind immer im Leben da und haben ihren Platz, aber sie dürfen nicht zu dem Ausgangspunkt des Nachdenkens werden, sondern sie müssen den Platz einnehmen, den eine Ausnahme eben hat, den Platz einer Ausnahme. Dritter Punkt. Mehr als 1500 Jahre war das Heilungsgebet für die Kranken aus der Mitte der Kirche verschwunden. Und damit auch aus der Mitte der Ortsgemeinde. Nicht die Fürbitte für die Kranken, Herr, wir befehlen dir unsere Kranken an, segne sie, tröste sie, sei bei ihnen. Aber das Heilungsgebet für die Kranken hatte seinen selbstverständlichen Platz in der Mitte des Lebens der Gemeinde verloren. Das ist ein langer Zeitraum. Und aus meiner Sicht hat Gott seit dem 19. Jahrhundert angefangen, diese Gabe neu in seiner Gemeinde zu beleben. Es gab eine Bewegung, die sogenannten Irvingianer oder die katholisch-apostolischen Gemeinden haben da eine gewisse Rolle gespielt. Einzelne Persönlichkeiten haben eine Rolle gespielt. In Deutschland hat Johann Christoph Blumhardt eine Rolle gespielt, der württembergische Pfarrer. Es geht also lange vor der charismatischen Bewegung schon los. In Amerika gab es eine Heilungsbewegung, die der Pfingstbewegung vorausging. Das ist also eine ganz interessante Geschichte. Also nicht erst mit der charismatischen Bewegung oder mit der Pfingstbewegung begann das, sondern schon davor. Man kann also sagen, dass hier seit etwa 150 Jahren eine Bewegung Gottes haben, die den Heilungsdienst wieder ins Bewusstsein hebt, seine Wichtigkeit klar macht und uns ermutigt. Trotzdem ist ein Teil der Gemeinde Jesu Christi noch immer nicht offen dafür. Ein Teil der Gemeinde Jesu Christi nimmt diese Gabe zu sehr auf die leichte Schulter, nach dem Motto, es kommt schon einmal vor, dass die Ältesten gerufen werden, und dann beten wir ja auch, aber es ist eben selten. Und selbst da, wo die Gabe sehr betont wird, ist sie nicht in der neutestamentlichen Kraftfülle vorhanden. Wir haben im vergangenen Jahr einen Afrikaner in Deutschland gehabt. Von unserer Gemeinde aus haben wir ihn ein bisschen unterstützt. Charles Diffon. Ihm ging der Ruf voraus, dass gewaltige Dinge bei ihm geschehen. Wir haben den Dienst erlebt bei uns in Hamburg, vorher schon. Es ist etwas passiert, aber nichts Gewaltiges. Und ich glaube, dass es kaum jemand gibt, wo man sagen kann, die Heilung ist der Normalfall, die Nichtheilung ist die Ausnahme. Die schweren Krankheiten bleiben oft immer noch ungeheilt. Ich sage das nicht, um zu kritisieren, sondern um zu sagen, nach meiner Einschätzung stehen wir noch immer am Ufer des Meeres, die Knöchel im Wasser bis zu den Fußgelenken. Wir sind noch nicht da, wo das Neue Testament war. Wir haben das Neue Testament noch vor uns, nicht etwa hinter uns. Diese Erkenntnis kann einen sehr bedrücken. Mich hat sie oft bedrückt. Diese Erkenntnis kann einen blockieren, mutig und kindlich für Heilung zu beten. Das ist der Fehler. Wir haben gar keine Alternative, als zu sagen, es ist ein Auftrag vom Herrn, predigt das Evangelium, heilt die Kranken. Diesem Auftrag wollen wir nachkommen. Diesem Auftrag müssen wir nachkommen. Und wir sagen Ja zu dem Vorläufigen, was wir erleben. Wir sehnen uns und beten darum, dass wir in eine größere Fülle hineinkommen. Wenn wir nicht Ja sagen zu dem Vorläufigen, wenn wir uns selber schlecht machen, verdammen oder romantisch von neuen Zeiten träumen, dann werden wir Gottes Willen auch nicht gerecht. Und die Punkte, die ich jetzt nennen werde, können helfen, an dieser Stelle zu ermutigen, einfach weiterzukommen und immer wieder Schönes zu erleben und ab und zu auch Belastendes. Was kann man tun? Erstens, ausreichende biblische Lehre vermitteln. Durch Predigten, durch Seminare, auch durch Bücher. Herzlichen Dank. Es ist so viel Schutt wegzuräumen, was die Lehre angeht. Ich will ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit nochmal sagen, da gibt es die These, der Heilungsdienst sei mit den Aposteln an sein Ende gekommen. Das ist überhaupt nicht biblisch. Da gibt es die These, Krankheit sei ein Segen, den man annehmen müsse. Das ist überhaupt nicht biblisch. Da gibt es die These, dass die Ärzte inzwischen das übernehmen, was Jesus begonnen hat. Das ist so gesehen gar nicht biblisch. Wir müssen also immer wieder Schutt beiseite räumen, um die biblische Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ich kann sagen, dass es sich lohnt, wenn man immer wieder in der Gemeinde darüber predigt, immer wieder Seminare macht, Bücher anbietet, Vorträge macht oder Ähnliches. Bis die Gemeinde lehrmäßig überhaupt auf dem Niveau des Neuen Testamentes ist, selbst wenn die Erfahrung noch nicht das bestätigt. Was immer wieder hilft, ist zweitens, dass wir Zeugnisse weitergeben von erfolgten Heilungen. Dass die Gemeinde merkt, da handelt Gott und da handelt Gott und da handelt Gott. Das kann in Gottesdiensten geschehen, das kann in Hauskreisabenden geschehen und dass man auch Literatur weitergibt, wo solche Erfahrungen bezeugt werden von Menschen, die wirklich gelebt haben. Drittens, was weiterhilft, sind öffentliche Angebote des Heilungsgebetes. Und zwar ziemlich regelmäßig. In unserer Gemeinde gibt es seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, fast nach jedem Sonntagsgottesdienst ein Angebot für Gesundheit beten zu lassen. Und das wird auch wahrgenommen. Und es gibt die Möglichkeit, gesonderte Heilungsgottesdienste anzubieten. Wie soll jemand an der Stelle Mut fassen, wenn er nie erlebt hat, dass es aus der stillen Kammer nach außen gedrungen ist, wenn er nie erlebt hat, wie das sich anfühlt, was da so passiert bei so einem Heilungsgottesdienst. Und wenn man behauptet, das sei doch bei Jesus alles so still gewesen, das stimmt doch überhaupt nicht, man musste nur die Evangelien lesen. Man hat das Gefühl manchmal, das waren groß angelegte öffentliche Heilungsgottesdienste vor den Augen der Menschen. Viertens ist wichtig, Mitarbeiter im Heilungsgebet zu schulen, ihnen zu sagen, worauf sie achten und was sie auch vermeiden sollten. Ich finde zum Beispiel, dass man Leute nicht anbrüllen muss, wenn man für sie betet. Man muss auch nicht seinen Kopf so auf die Schulter oder seine Hand so auf den Kopf und die Schulter pressen, dass er denkt, er sollte jetzt durch den Erdboden nach unten gedrückt werden. Man muss sich auch nicht vor den Leuten hinpflanzen und ihr ganzes Gesichtsfeld ein. Ich finde es immer richtig, sich hinter Leute zu stellen. Das sind eigentlich keine großartigen Dinge. Das ist eine Frage des dezenten Umgangs mit Leuten. Aber das ist alles nicht unwichtig. Bis dahin, dass es besser ist, man isst ein Pfefferminz mehr, als man stinkt einmal zu viel. Aus dem Mund. Ich glaube, wir hatten früher mal irgendwann so einen Slogan, drei Dinge braucht der Mensch. Ich glaube, es war Taschentuch, Deo-Stift und wie? Und Pfefferminz. Um deutlich zu machen, dass das nicht ganz egal ist. Also wenn der Hilfesuchende nur denkt, wie komme ich aus diesem Dunstkreis wieder raus, ja. Und schließlich ist es wichtig, zum Heilungsdienst in gemeindlichen Kleingruppen zu ermutigen. Ich finde es so wichtig. Gott segne dich. Ich finde es so wichtig, dass das Gebet in der Gemeinde keine Sache der Stars oder auch nur der Ältesten bleibt. Ich weiß, Jakobus 5 steht von den Ältesten, aber es steht eben auch bei Paulus von der Gabe, die Gott dem mitteilt, dem er sie mitteilen möchte. Und ich finde, wir dürften diesen Dienst nicht institutionalisieren und auf ganz bestimmte Personen eingrenzen. Das erlaubt das Gesamtzeugnis des Neuen Testamentes nicht. Die Ältesten sollten bereit sein, und sie sollten auch bereit sein, mit Öl zu salben, wenn das gewünscht wird, das ist kein Thema. Aber es sollte nicht eine Kaste geben, der man das überlässt, auch nicht eine geistliche Kaste. Das war mein zweiter Punkt, nämlich einige Alltagshilfen. Mein zweiter großer Punkt und mein dritter ist einige Grundregeln für den Heilungsdienst. Und das sind 8 Punkte. Erstens, die ganze Person des Heilungssuchenden wahrnehmen. Das lernt man erst in Jahren. Der Heilungssuchende ist nicht jemand, der ein Problem mit der Niere hat, das ist ein Mensch. Und vielleicht muss man ihm sagen, du schläfst zu wenig. Und vielleicht muss man ihm sagen, du ernährst dich offenbar demonstrativ falsch. Und vielleicht muss man ihm sagen, hast du schon deiner Mutter vergeben? Da spielt das Seelische und das Körperliche immer hinein. Und er muss auch offen dafür sein, der Hilfe so, dass man ihm etwas sagt, was er gerade nicht erwartet hat. Es gibt die nette Geschichte von einem jungen Mann, der zu seinem Pastor ging und sagte, würdest du mit mir beten? Worum geht es denn? Fragt der Pastor. Und der junge Mann sagt, ja, ich habe einen Geist der Essenslust. Und der Pastor guckt ihm in die Augen und sagt, dieser Geist wird nur ausgetrieben durch Fasten und Beten. Also wir sind nicht Lieferanten von Heilungsartikeln, sondern wir sind Anwälte des ganzen Menschen. Und wenn einer kommt, weil er viele Kopfschmerzen hat, dann kann es sein, dass wir merken, das sind Spannungskopfschmerzen, also psychisch bedingte Kopfschmerzen, die damit zusammenhängen, dass der Mensch so schwer loslassen kann. Ich sage noch einmal, dieses Gebiet erobert man sich erst in Jahren, weil es mit sehr viel Erfahrung zusammenhängt. Zweitens, Heilung als Prozess verstehen. Manche denken, wenn Heilung wirklich gut ist, dann kommt sie punktuell mit einem Schlage und dann wird gebetet und dann ist die Krankheit weg. Das ist der Traum von Heilung, den wir alle träumen. Ich finde es aber wichtig, generell Heilung als Prozess zu verstehen. Ich würde es so sagen, Heilung ist immer ein Prozess und in sehr günstigen Fällen reduziert sich der Prozess auf einige Sekunden. Dass die Krankheit vor den Augen des der Betenden verschwindet. Das ist aber nur ein einziges Modell, auch dann dauert es ein paar Sekunden. Aber Heilung als Prozess heißt, lass dir Zeit, mach dir keinen Stress, wir machen dir auch keinen. Wenn wir gebetet haben, geht der Heilungsweg weiter und heute Nacht kann Gott etwas tun und morgen kann er etwas tun. Und wenn du wiederkommst, beten wir weiter. Und ich glaube, dass manche Menschen schneller gesund werden könnten, wenn man sagen würde, ja, wir beten jetzt mal jede Woche über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Ich habe den Eindruck, dass es so schwierig ist, das in die Köpfe hineinzukriegen, weil dieses alte Bild und dieses naheliegende Bild natürlich uns von der Bibel her vor Augen steht, Jesus sprach und es geschah. Wir müssen in der Phase, in der wir heute sind, aus meiner Sicht offen sein, auch das andere zu sehen, Jesus sprach und es geschah nach und nach. Heilung als Prozess verstehen. Drittens, Glauben fördern, aber nicht fordern. Es gibt besonders eine geistliche Bewegung, in der die große Gefahr besteht, dass sie Glauben fordert und dass dann, wenn Heilung nicht eintritt, der Kranke auch noch dafür die Schuld hat. Man muss sich das mal wirklich bewusst machen, was hier passiert. Der Kranke hatte ein Problem, als er zum Heilungsgebet kam. Er hat 3 Probleme, wenn er vom Heilungsgebet nach Hause geht. Er hatte das Problem, dass er krank war. Jetzt hat er noch das Problem, dass er nicht geheilt wurde. und dass er sich drittens dafür auch noch schuldig fühlen soll. Ich finde das zu viel. Ich finde das lieblos und zerstörerisch. Natürlich ist es wichtig, wo Heilung geschehen soll, muss Glaube da sein. Aber es muss nicht der Glaube des Hilfesuchenden sein, es kann auch der Glaube des Beters sein oder der Beter. Glaube ist der Kanal, durch den Heilung fließt. Aber es muss nicht der Glaube dessen sein, der in Not ist. Der kann sagen, Leute, ich bin so kaputt, ich bin so enttäuscht, ich habe heute keinen Glauben. Und dann dürfen wir nicht sagen, nein, dann geh nach Hause oder dann wird der Herr dich nicht segnen können. Natürlich ist die Möglichkeit, wir haben das auch immer wieder mal gemacht, dass man seine Enttäuschung bei Jesus neu abgibt, auch die Enttäuschung, nicht geheilt worden zu sein. Ich habe das manchmal zu Leuten gesagt, nimm deine Enttäuschung, bring sie zu Jesus, zu seinem Kreuz, bitte ihn um Vergebung für dieses Stück Unglauben und er heilt dich. Aber das muss liebevoll, zart geschehen und nicht fordernd und hart. Und es kann auch sein, dass wir Leuten sagen, das habe ich auch oft gesagt, wir glauben für sie, gerade wenn es sich um Nichtchristen handelt, die dürfen auch zum Heilungsgebet kommen. Sie müssen keinen Glauben haben, habe ich gesagt, wir glauben für sie. Glaube ist nicht immer auf Knopfdruck da. Und wenn wir ihn fordern und dann dem Nichtgeheilten sagen, du bist selber schuld, dann passiert etwas sehr, sehr Negatives. Und wenn ihr euch dabei erwischt, dass ihr das sagt, dann tut doch bitte darüber Buße. Es ist nicht aufbauend. Viertens, mit Ärzten zusammenarbeiten. Wir haben in unserer Arbeit erst in der Petrikirche, dann in Ansgar, dieses Prinzip von Anfang an praktiziert und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Also nicht, mein Arzt ist Jesus, ich verzichte auf jede ärztliche Betreuung, das finden wir im Einzelfall, wenn sehr viel Glaube ist und wenn das geprüft ist, mal als eine mögliche Haltung. Das muss ich korrekterweise sagen. Und wenn es nicht eine Krankheit ist, wo die Einnahme von Medikamenten lebenserhaltend ist, kann man das machen. Aber wenn es sich zum Beispiel um Diabetes handelt, würde ich sagen, das ist fast kriminell. Es macht keinen Sinn, wenn die Leute erstmal ihre Medikamente absetzen und dann mit dem Blaulicht ins in nächste Klinik, in die Notaufnahme gefahren werden, weil sie angeblich so gläubig waren. Es macht keinen Sinn, wenn einer seine Brille wegschmeißt und sagt, er hat mich geheilt und gegen das nächste Auto läuft. Und wir müssen als Verantwortliche, also ich habe mir das zur Regel gemacht, in jedem Heilungsgottesdienst, wenn ich es nicht einmal vergesse, aber ich glaube, ich vergesse es fast nie, sage ich, bitte Medikamente nicht absetzen. Der Arzt hat sie verordnet, der Arzt sagt, dass sie nicht mehr nötig sind. Wenn Heilung eintritt, merkt man das, dann brauchst du sie nicht mehr. Bis dahin nehmen sie weiter. Und ich glaube, dass dieses Miteinander von ärztlichem Tun und von geistlichem Erwarten dem ganzen Handeln Gottes entspricht. Gott handelt wirklich durch Ärzte, durch Medikamente, durch Apparatemedizin, durch Fortschritte, durch eine Ersatzniere, hat jetzt einer erzählt, der heute Nachmittag hier ist. Es gibt so viele Wege, wie Gott auch Heilung schenkt, ohne Gebet. Aber es gibt auch Erfahrungen, dass das normale Heilungshandeln, dass der Heilungsverlauf durch Gebet beschleunigt wurde, verbessert wurde. Bauen wir doch keine Gegensätze auf zwischen Dingen, die zusammengehören. Das muss man sagen, weil es einen Teil der Christen gibt, die das so sehen. Ein Mann, den ich sehr verehre, ist der englische Erweckungsprediger Smith Wigglesworth. Er sagte, an diesen Körper kommt kein Messer. Er lebt lange nicht mehr, ist, glaube ich, in 30er Jahren gestorben schon, aber er war ein gewaltiger Mann Gottes mit großer Vollmacht. Und er hat sich oft hinter der Bühne gekrümmt vor Schmerzen, weil er, glaube ich, Nierensteine hatte, so meinte ich mich zu erinnern, hat aber vor der Bühne weiter für die Leute gebetet und irgendwann war er durch. Aber wäre es nicht einfacher gewesen, hätte er sich doch operieren lassen. Also das kann man so sehen, aber ich würde es auf gar keinen Fall als Modell betrachten, eher das Zusammenarbeiten mit Ärzten. Und wenn ich Ärzte sage, meine ich die heilenden Berufe, ich meine auch Heilpraktiker und andere, die an dieser Stelle seriös tätig sind. Fünftens, keine Heilungsversprechen machen. Eine besonders tückische Art ist das prophetische Wort. ich habe ein Wort von dem Herrn, ich habe gesehen, dass er dich heilt. Und dann klammern sich Leute an solche prophetischen Worte, bis sie fast im Koma sind. Sagen, aber ich habe ein Wort. Ich finde das ganz schlimm und den Seelsorgern unter uns und denen, die Verantwortung tragen, würde ich am liebsten sagen, ich verbiete euch das. Und habe ich das Recht dazu nicht. Deswegen sage ich es auch nicht. Wenn du einen prophetischen Eindruck für einen Kranken hast, bitte, bitte, nimm ihn als Ermutigung für dein Gebet und sag ihn nicht dem anderen. Der andere hängt sich nicht an Gottes Wort, der liest nicht die Bibel, sondern der klammert sich an diese isolierte Prophetie und sagt, ich habe ein Wort vom Herrn. Und damit hat sein Glaube einmal kein besonders solides Fundament. Also der Wigglesworth, den ich schon zitiert habe, eben wurde einmal nach einem Heilungsgebet gefragt, nach einem Heilungsbuch gefragt. Er sagte, nahm er die Bibel, legte sie auf den Boden und stellte sich drauf und sagte, das ist mein Heilungsbuch. Das ist das Dokument. Daraus geht er vor, dass Gott heilen will. Und solche Prophetien treffen in ganz vielen Fällen nicht ein und belasten die Gemeinschaft und den Hilfesuchenden. Das würde meine herzliche Bitte sein, sie gar nicht auszusprechen. Bis zu einer Zeit, vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit oder in 10 Jahren, wo wir eine andere Vollmacht haben und wo dann auch solche Prophetien eine andere Sicherheitsquote haben. Sechstens, zum wiederholten Heilungsgebet einladen. Ich hatte gesagt, ich verstehe Heilung als Prozess und es würde so viel helfen, wenn Leute sagen würden, wir beten einfach weiter und erwarten in kleinen Abschnitten, dass Gott heilt. Und das bedeutet, immer wieder beten, immer wieder zum Herrn kommen und von ihm ein Stück Heilung abholen. Siebtens, nüchtern mit Medikamenten umgehen, das ist eigentlich schon gesagt. Unter Punkt 4, mit Ärzten zusammenarbeiten. Medikamente können eben doch vieles verbessern und manchmal auch heilen. Übrigens, ein sehr heißes Gebiet sind ja Psychosen. Wenn Leute psychotisch sind, also psychisch gestört werden, haben sie häufig das Gefühl, wenn sie Christen sind, dass Dämonen das verursacht haben. Und lehnen besonders gerne Medikamente ab. Und ihnen könnte so geholfen werden durch Medikamente. Also ich weiß nicht, ob ich sage, ich bete gar nicht mehr, wenn Leute grundsätzlich Psychosen haben und Medikamente ablehnen. Aber ich habe große Probleme, dann zu beten, weil ich weiß, wie sehr bestimmte Medikamente helfen können. Sie heilen nicht alles, aber sie tragen zum Heilungsprozess bei. Und dann zu sagen, das sind ja alles Atheisten, diese Ärzte, und ich verlasse mich nur auf Jesus, das heißt wirklich auch mit dem Feuer spielen. Achtens, gesundheitliche Verbesserung als Verheißung verstehen. Jedes Stück erfolgter Heilung ist wie ein Versprechen von Gott, ich will dir mehr geben. Und wir können einfach danken und sagen, danke für diese Verbesserung und wir bitten dich, dass du wieder ein Stück Heilung schenkst und noch ein Stück Heilung. Und erwarten, dass die Heilung sich noch auf dieser Erde vollendet. Wir erleben, dass Heilungen ganz geschehen. Wir erleben, dass Leute teilweise geheilt werden. Wir erleben, dass Leute ungeheilt sterben. Das gehört zur Ehrlichkeit. Aber die Folgerung daraus darf nicht sein, dass wir sagen, bevor wir nicht die großen Durchbrüche haben auf allen Fronten, beten wir nicht, sondern die Folgerung kann sein, den Weg weitergehen und wachsen im Vertrauen zu einem Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Dankeschön. So, meine Lieben, wir haben noch ein bisschen Zeit, um Fragen zu stellen, Verständnisfragen oder Kritik zu äußern oder auch einiges zu ergänzen, was ich vielleicht gar nicht gesagt habe. Ja, da war eben eine Frage. Ja, bitte. Ja, die Frage lautet, wenn ich um Heilungsgebet angegangen werde und spüre, aber in dem Fall habe ich den Glauben, was mache ich dann? Wie? Ich habe den Glauben nicht, Dankeschön. Was mache ich dann? Also wenn mich jemand bitten würde, an das Grab seines Kindes zu kommen, um Auferstehung zu beten, dann würde ich sagen, ich habe den Glauben heute nicht. Das würde ich offen sagen. In anderen Fällen ist die Frage, ob es ein Gebot der Liebe ist und ob wir sagen können, wir nach dem Motto, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, dass wir trotzdem beten. Und es gibt Beispiele, ich weiß nicht, ob es Millionen sind, aber es gibt Beispiele, wie Gott auch Beter erhört hat, die in dem Moment ganz wenig Glauben hatten. Was machst du? Du wendest dich an den Arzt, der Fachmann ist, mit Glauben oder wenig Glauben. Und du kannst die Bitte ihm gegenüber äußern. Natürlich ist es besser, du hast vorher die Zeit gehabt, 2 Stunden zu beten, die Verheißung Gottes nochmal zu verinnerlichen und aus der Fülle heraus zu beten. Aber es scheint auch das andere zu geben, dass wenn du wenig vorbereitet bist und kaum Glauben hast, du oder jemand, ja, dass Gott auch dann erhört. Und der andere fühlt sich nicht alleingelassen. Wenn ich jetzt ihm sage, ich habe jetzt keinen Glauben für dich, dann kann ihm das wieder keine Rückwirkung auf seine innere Haltung haben. Ja. Ja, das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Der Fragesteller sagt, steht nicht Markus 11, dass wir schon danken sollen, bevor wir schon sichtbar empfangen haben und einfach sagen, Herr, ich sehe die Erfüllung noch nicht, die Erhörung, aber ich habe sie schon. In der Glaubensbewegung ist das Grundmuster. Darf man ja ruhig mal sagen, dass es eine Glaubensbewegung gibt, die sehr gesunde Früchte gebracht hat und mitunter aber auch zu schwierigen Problemen geführt hat. Also ich denke, dass man manchmal so beten darf. Ich hätte nur eine Mühe zu sagen, einmal gebetet und dann darf nur noch gedankt werden nach dem Motto, Gott hat doch erhört und Bittgebete sind eigentlich unter dem Niveau des Glaubens. Dazu tendieren manche in der Glaubensbewegung, denke ich. Und da habe ich Probleme mit. Wir dürfen immer wieder beten. Wir dürfen, so wie wir um die Bekehrung eines Angehörigen immer wieder beten. Wir müssen nicht einmal beten und dann sagen, 10 Jahre lang, du hast ihn ja schon bekehrt. Aber es kann Augenblicke geben, wo wir so geführt werden, wo wir wissen, das Gebet ist erhört und dann können wir auch so vorgehen. Also meine Sorge wäre, um es nochmal zu sagen, dass daraus eine Technik wird. Technik, die sagt, man darf nur einmal bitten und von dann ab da darf nur noch gedankt werden und dass das etwas Starres bringt und dass auch die Realität dann manchmal sehr großzügig übergangen wird, wenn es immer schlechter wird mit der Person oder so.
Darf ich ein kleines Beispiel bringen, wie ich das selber versuche umzusetzen?
Ja, gerne. Sag doch mal den ersten Satz, bitte.
Ja, ich sage, ich hatte Jahre einen Knoten, gerade in dieser Sache, wie soll ich damit umgehen, wenn es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Können wir lesen, das stimmt so. Unsere Sünden sind vergeben, da habe ich gemerkt, dass mir die Sünden vergeben sind, kann ich schon Jahrzehnte glauben. Dass ich geheilt bin, eigentlich nicht so ganz. Und da habe ich angefangen und habe, oft ist das unter der Dusche, mir tut irgendwas weh, Hüftknochen oder was, und dann sage ich, also, meine Sünden sind mir vergeben durch Jesus. Ich bin durch seine Wunden geheilt und das schon vor 2000 Jahren. Und interessant ist dieser Zusatz, und das schon vor 2000 Jahren stärkt meinen Glauben. Und dann sage ich weiter, und deswegen hat das jetzt kein Recht an mir. Und ich stelle fest, dass diese Schmerzen alle verschwinden. Und das mache ich mit jedem bisschen. Aber das ist so mein Weg, auf den ich mich begeben habe, um das umzusetzen. Aber das kann ich von niemandem fordern.
Ich erinnere mich an einen Ältesten, der hatte aufgrund von vegetarischem Essen, der hat das sehr exzessiv gemacht, hatte er Probleme und er hat als ganz junger Christ, der war glaube ich ein paar Tage oder Wochen erst Christ, auch diese Wahrheit von Jesaja 53 auf sich bezogen und hat Heilung erlebt, die meines Wissens auch geblieben ist. Also ich möchte nicht gegen diese Praxis sprechen, hoffentlich ist das rübergekommen. Ich möchte nur dagegen sprechen, dass man eine Methode hat und sagt, das ist die eine und alle anderen sind falsch. Kannst du aufstehen, ja. Ulrike, bitte?
Also ich möchte einfach sagen, beziehungsweise fragen zu diesem Problem, das Schwache ist im Fleisch von Paulus in Korinther 12, weil das ja immer wieder gebracht wird. So, ne? Und darf ich das mal ganz kurz vorlesen, wie das in der Einheitsübersetzung drinsteht?
Lieber nicht, ich habe das vorhin schon ausgelegt.
Ah. Satan, der mich mit Fäusten schlägt. Und das wiederholt er zweimal. Und also meines Wissens nach nennt Paulus Krankheit Krankheit und nicht rote Saat, dass er ihn mit Fäusten schlägt. Und ein bisschen später, wo Paulus dann erklärt, dass er das jetzt angenommen hat, dass also Christus den Stachel nicht einfach von ihm wegnimmt, sondern dass er sagt, meine Gnade ist hier genug, und Paulus erkennt und er akzeptiert das, dass gerade in meiner Schwachheit ist die Kraft Gottes sehr stark. Und dann sagt Paulus, und dann deshalb rühme ich jetzt mich dieser ganzen Schwachheit, und da kommt eine Aufzählung von lauter Sachen, da ist aber nicht Krankheit dabei. Also, und deshalb, also das, deshalb wundere ich mich, also deshalb akzeptiere ich das nicht, dass der Pfahl im Fleisch eine Krankheit ist. Also das kann man dann vielleicht nochmal durchlesen, diese Aufzählung, die Paulus ja sonst auch Krankheit.
Ja, ich, mir geht das ähnlich, ich habe das auch immer so ähnlich aus, fast so ausgesagt, diese Folgerung, ich rühme mich, dann kommt ja eine Aufzählung dieser verschiedenen Schwachheiten, dass ich auch nicht glaube, dass es eine Krankheit ist, aber es gibt immerhin ernsthafte Ausleger, die es so sehen. Deswegen sage ich immer, selbst wenn es eine Krankheit war, wir können das letztlich auch nicht ausschließen, dass auch Paulus eine Krankheit hatte, dann war es aber keine Krankheit, die seinen Dienst gefährdet hat. Die meisten Krankheiten größerer Art lähmen Menschen, führen dazu, dass sie Pflege brauchen, dass sie andere an sich binden, während das eine Krankheit war, mit der er in der vollen Kraft arbeiten konnte. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Also wenn Krankheit, die unseren Dienst im Reich Gottes gefährdet, ist sie anders nochmal zu bewerten, als wenn sie einfach nur eine hässliche Last oder ein starker Schmerz ist, aber uns überhaupt nicht hindert, für den Herrn zu arbeiten. Es ging um den Zusammenhang von eigener Lebensschuld und Krankheit, die sich daraus ergibt oder damit zusammenhängt. Und er weist darauf hin, dass Jesus sozusagen Massenheilungen vollzogen hat, wo er eben nicht nachgeforscht hat, ob da persönliche Sünde ist. Und ich finde das deswegen so wichtig, das wäre jetzt mein Kommentar zu deinem Kommentar, weil immer wieder diese Haltung ist, wenn Krankheit nicht geheilt wird, dann muss doch da Sünde sein und forsch doch mal und guck doch mal. Und ich habe wirklich große Probleme mit dieser Einstellung. Weil Jesus so bedingungslos geheilt hat, glaube ich, dass Glaube, dass er heilen will, immer wichtig ist, aber nicht immer Heiligung vorher. Heiligung hat ihren Platz, aber sie ist nicht die Bedingung für Heilung. Man kann auch nicht sagen, je mehr Heiligung da ist, je mehr die Sünde im Leben eines Beters unter den Füßen ist, umso mehr Vollmacht ist. Das stimmt auch nicht. Heiligung ist wichtig und Heilung ist wichtig. Und beides muss man zu bestimmten Zeiten betonen. Also nicht nach der Sünde forschen und sagen, da muss doch noch was sein. Das halte ich für ein Holzweg. Ja. Ja, das ist wahr. Gott kann Dinge aufdecken, für den Beter aufdecken, und der Beter kann dann, ach so, ja. Oft ist es so, sagt Judith, dass der Geist Gottes dem Beter etwas aufzeigt über die Person, die krank ist. Zum Beispiel, oftmals ist das Thema Vergebung so wichtig. Habe ich meinem Vater, meiner Mutter, meinem geschiedenen Ehepartner vergeben, weil dieses Nichtvergeben immer wieder auch zu Krankheiten führt? Und dann kann es sein, dass man sagt, haben Sie ein Problem mit einem Menschen? Muss ja nicht immer sofort so die volle Breitseite abgeben, nicht? Aber manchmal kann man es auch. Man muss sehen, wie man mit den Menschen umgeht, ja. Aber darf ich das nochmal sagen? Also für mich ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir nicht aus unserer Not, nämlich dass wir die Dinge noch nicht sehen, die wir im Neuen Testament sehen, automatisch schließen, wenn es nicht weitergeht, muss es Sünde sein. Das ist ein wirklicher Holzweg. Wenn das so wäre, hätte Jesus ganz anders den Zusammenhang betont. Der Schlüssel zum Schauen von Heilung ist immer Glaube. Glaube heißt, Gott kann es wirklich. Und unser neuzeitliches Denken ist natürlich da sehr verbildet, weil wir alle technisch und wissenschaftlich ein bisschen verdorben sind und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Deswegen haben es Leute der dritten Welt leichter. Also ich erinnere mich, in den 70er Jahren hatten wir Besuch von einem ghanesischen Prinzen. Der hatte sich bei mir bekehrt, so schneller als ich überhaupt beten konnte, hat er sich hingekniet und hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann trafen wir einen Theologiestudenten, der hatte Morbus Crohn, so eine Darmkrankheit. Und das wusste der aber nicht, dieser ghanesische Prinz Bonso. Erinnert ihr euch da noch an den? Nee, es war... Und dann sagte er mit diesem unverwechselbaren afrikanischen Englisch zu mir, you must pray for that person, otherwise she will die. Also, he will die. Du musst für diese Person beten, sonst wird sie sterben. Das hat er gesehen. Und ich denke, dass Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, oft einen Zugang zu dieser nicht materiellen Welt haben, der viel einfacher ist und nicht so technisch wie wir. Das ist auch ein Hindernis. Weshalb in der dritten Welt mehr Zeichen und Wunder geschehen, weil sie nicht diesen Vorbau haben. Also Glaube ist der Schlüssel. Heiligung ist wichtig. Wo Heiligung von Gott erwartet wird, sollen wir sie nicht verweigern. Aber es ist nicht der Vorbau vor Heilung. Das finde ich, möchte ich zum dritten Mal sagen, ganz verkehrt. Jetzt gucken, dass wir uns nicht auf einen Aspekt jetzt sozusagen festbeißen. Gibt es noch irgendwas zum Gesamtthema heute, was einer fragen? Ja. Also etwas habe ich in meinem Vortrag nicht gesagt, aber das muss ich jetzt sagen. Der Urheber des Lebens ist Gott und der Urheber des Todes, der Krankheit, der Schuld ist Satan. Ich würde mit dieser Wahrheit nicht 20 Stunden am Tage herumlaufen, aber es ist schon so, dass die letzte Quelle von Krankheit der Zerstörer des Lebens ist, Satan. Und dass er auch Krankheit schickt und Gesundheit wieder nehmen kann. Ich kann also auch sagen, Satan, du willst mir etwas rauben, was Gott mir gegeben hat. Ich nehme das nicht an. An dieser Stelle würde ich das nicht schlecht finden, so zu beten. Wenn ich sage, dass Satan die Ursache von Krankheit ist, sage ich etwas Missverständliches, aber man muss es sagen, dass Gott dabei auch seine Hand im Spiel hat, das haben wir ja schon hier gesehen und betont. Luther hat gesagt, der Teufel ist letztlich Gottes Teufel. Das heißt, Gott hat auch da noch die Hand im Spiel, aber wir dürfen ihn auch nicht unterschätzen. Gott will Gesundheit, das ist ein grundsätzlicher Wille, das darf man nicht in Frage ziehen. So, 2, 3 Fragen sind noch drin. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass es bei dir eine war und ist. Ich würde mir generell wünschen, jetzt spreche ich mal so ganz allgemein, dass die Gewissheit aus dem Wort Gottes kommt. Aus Jesaja 53, aus anderen Stellen. Und dass wir unseren Glauben immer mehr auf das geschriebene Wort gründen. Dass das nicht sozusagen die niedrigere Form wäre und Prophetie ist dann, das ist aber daher für mich. Wir haben halt, müssen halt sehen, was mit Prophetien alles an Unheil schon passiert ist. Und wie sehr Leute dann auch enttäuscht worden sind. Also wenn wir sagen, in Gottes Wort ist grundsätzlich Heilung zugesagt denen, die sich an Jesus wenden, dann haben wir eine unfehlbare Grundlage für alle Zeiten. Und wenn es dann nicht eintritt, dann sage ich zumindest nicht, Gott hat es nicht gewollt, das sage ich nie, seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich sage, wir haben es nicht erlebt. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe, aber die liegen nicht bei Gott. Das ist eine Grundentscheidung, die man fällen muss irgendwann. Man muss sich entscheiden, wie man Heilung im Heilsplan Gottes einordnet. Es gibt also grundsätzlich 3 Positionen. Die erste ist, Gott will gar nicht mehr heilen. Die zweite ist die mehrheitliche Position, die die meisten Charismatiker teilen, nämlich Gott kann heilen, wann immer er will. Und es gibt die Position, die auch Ansgar hat, Gott will immer heilen, das ist sein Plan, dass wir gesund sind. Aber wir erleben die Heilung nicht immer, aber die Hindernisse liegen unterschiedlicherweise bei uns. Diese Position, die ich also seit Jahrzehnten vertrete und lehre, das ist die Position der klassischen Pfingstler, dass Gott immer Heilung will, die ist gefährlich, wenn man daraus einen Anspruch macht an die Kranken. Sagt, wenn du nicht geheilt wirst, dann bist du selber schuld. Das haben wir vom ersten Tage an vermieden und gesagt, wenn jemand überhaupt schuld ist, ist es die Gemeinde in ihrer Oberflächlichkeit und sind wir es als Beter, aber nicht die Kranken. Das finde ich sehr wichtig, diese Unterscheidung. Ja. Das ist natürlich ein Schuss ins Schwarze, das ist die 12. Das ist die große Gefahr, wenn man über längere Zeit, also ich habe bei mir festgestellt, die ersten Jahre, das floss. Ich habe nicht wie John Wimber erlebt, als wir 78 anfingen, dass erstmal die Beter krank wurden und nicht die anderen gesund wurden. Aber die Ernüchterung kam bei mir später, dass ich über ein gewisses Level nicht hinwegkam. Das ist eine wirkliche Gefahr und da ist die Gefahr zu resignieren, sich nicht mehr auf Gottes Wort zu stellen und da ist wichtig, immer wieder umzukehren, zu sagen, Herr, dein Wort bleibt wahr und ich investiere neu Vertrauen. Das stimmt. Ja? Die Frage lautet, kann es sein, dass bei einer Missionsfront mehr Heilungen passieren als innerhalb der Gemeinde Jesu, wenn sie für ihre Glieder betet? Also ich weiß, dass John Wimber, den einige von euch noch kennen, dem Namen nach oder aus Erlebnissen, den Vater der Vineyard-Bewegung, der hat gesagt, lasst uns doch die Kranken bei missionarischen Veranstaltungen vorne sozusagen hinlegen. Die Chance, dass sie dort geheilt werden, ist größer als in der Gemeinde. Ich zitiere das, ich habe das nicht nachgeprüft. Ich kann mir das durchaus vorstellen, zumal Nichtchristen oft, also wenn sie anfangen, an Glauben heranzugehen, unbekümmert herangehen. Und wenn jemand erstmal 20, 50, 80 Leute gehabt hat, die für ihn gebetet haben und es ist wenig passiert, dann muss dieser Kranke noch mehr Hürden überschreiten. Dann kommt hinzu, dass für die Gläubigen, jetzt kommt ein ganz wichtiges Prinzip, für Gott geht es weniger, wenn ich Christ bin, darum, dass ich geheilt werde, als dass ich geheiligt werde. Für Gläubige ist es wichtiger, dass sie in der Heiligung wachsen, als dass sie unbedingt gesund sind. Für Nichtgläubige ist es wichtiger, dass sie gesund werden, damit sie Gott kennenlernen. Also insofern ist Heilung auch ein Köder, den Gott auslegt, um Leute anzuziehen. Für die Nichtchristen ist das eben fast das höchste Gut, ich möchte gesund werden. Für Gläubige, wie wir aus vielen, vielen, vielen Geschichten wissen, ist es ein wichtiges Thema, aber nicht das Allerwichtigste. Ein Christ wird nie sagen, Hauptsache gesund, er wird immer sagen, Hauptsache Jesus, wenn er Christ ist. Oh, das sind jetzt ganze Menge. Guck ich mal, wer noch nicht dran war. Ich glaube, du warst noch nicht dran, wenn ich jetzt... Ja? Also die katholische Kirche ist, was Heilungen angeht, von einer Sorgfalt, die fast an Kriminalistik erinnert. Sie erkennt ganz selten Heilung als echt an. Sie lässt diesen, ich sage mal, Volksglauben zu, aber bis sie wirklich mal etwas anerkennt, da ist sie sehr, sehr, sehr sorgfältig. Und meinem Wissensstand nach hat es echte Heilungen dort gegeben. Die Frage ist, wie man sie erklärt. Ich denke, da, wo eine gespannte Glaubenserwartung ist, geschehen auch oft Dinge, die wir nicht üblicherweise erfahren. Also ich würde jetzt nicht sagen, geh an einen bestimmten Ort, geh zu einer bestimmten Quelle, geh zu einem Wallfahrtsort, sondern ich würde sagen, geh zu Jesus beziehungsweise zu Menschen, die ihn kennen und bitte ihn darum. Aber zu bestreiten, dass es auch außerhalb dieses Weges Heilung gibt, das wäre unrealistisch. Ja, also ich finde das schön und einleuchtend und mein Freund John Wimber hat das genauso gelehrt und gemacht, genau diese Theologie, nur ich habe diese Theologie nie als biblisch empfunden, weil was Gottes Wille ist, erkennen wir bei Jesus und Jesus hat jeden, der zu ihm kam oder gebracht wurde, geheilt und seine Jünger haben vor Ostern jeden, der kam oder gebracht wurde, geheilt, bis auf eine einzige Ausnahme. Das ist die zitierte Sache mit dem mondsüchtigen Jungen. Und wenn du mal Zeit hast, das nachzulesen, also nach der Verklärung, kommt er runter und dann sagen die Eltern, deine Jünger haben nicht unseren Jungen, oder der Vater sagt es, heilen können. Und Jesus lässt einen Donnerwetter gegen sie los. Das ist wirklich atemberaubend. Das heißt, Jesus hat dadurch, dass er jeden geheilt hat, den Willen Gottes offenbart, dass Gott jeden heilen will in seinem Reich. Ich will dir das nicht ausreden, was du gesagt hast. Ich will nur sagen, ich kann es so nicht sehen. Und wenn ich für viele Menschen bete, muss ich eine Basis haben. Wenn ich sage, Herr, wenn du willst, heile ihn und ich überlasse es dir, bete ich völlig anders, als wenn ich sage, Herr, du willst ihn heilen und berufen wir uns auf dein Wort. Darum ist es für mich eine Entscheidungsfrage. Wir müssen uns irgendwann entscheiden, welche Heilungstheologie wir haben. Und für mich ist diese Heilungstheologie eine Erfahrungstheologie. Sie kommt aus dem Erleben, dass nicht alle geheilt werden. Sie kommt aber nicht aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt sehr klar, durch Jesus, Gott will alle heilen, die kommen und gebracht werden oder gebracht werden. Und wenn es nicht geschieht, dann hängt es an einzelnen Personen oder es hängt am Zustand der Gemeinde. Und für mich ist dieser Begriff Zustand der Gemeinde, der Schlüssel. Wir sind als Gemeinde in der westlichen Welt nicht so weit, dass wir in dieser Wirklichkeit uns vertrauensvoll bewegen. Gott will immer heilen und darum erleben wir auch so wenig. Vielleicht denkst du nochmal drüber nach, ja, über diese Frage. Eine Frage könnten wir noch unterbringen, dann ist unsere Zeit etwas, ja, Judith. Pass auf, sag's doch gleich ins Mikrofon, bitte.
Also ich hatte jahrelang vom 7. Lebensjahr an offene Füße, und zwar direkt nach 14 Tagen nach der Bekehrung. Und ich war bei mehreren Heilungsgottesdiensten und habe für mich beten lassen. Es passierte nichts. Ich hatte aber festen Glauben. Ich hatte nur eine falsche Strategie, schätze ich mal. Und ich glaube, dass Gott mich hat so lange auf Heilung warten lassen, damit ich ein anderes Denken bekam. Nämlich halt eben, dass es im Wort Gottes steht, glaub nur, dass du empfangen hast. Und du hast es empfangen. Und ich habe als Folge dessen mein Gebet geändert und habe gesagt, danke, Herr, dass du meine Füße geheilt hast, und habe ihn gedankt für die schönen Füße. Das tue ich bis jetzt. Die Füße sind inzwischen zu, ich kann wieder laufen, fange folgedessen an, wieder abzunehmen. Und auch an anderen Hautstellen, wo diese Hautausschläge waren, sind sie jetzt nicht mehr. Und ich möchte die um Heilung gebeten haben, wo es nicht passiert ist, genau darum bitten, es so zu sehen, vielleicht wie ich. Ich bin geheilt, ich nehme im Namen Jesu das nicht an, und ich weiß, ich bin geheilt. Spätestens im Himmel habe ich eh sowas nicht. So sehe ich das.
Im letzten Jahr stimmt alles.
Ich weiß nicht, ihr Lieben, welcher Gesamteindruck bei euch nach diesem Nachmittag da ist. Ich könnte mir denken, der eine oder andere denkt, es ist alles sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Es war vorher schon schwierig und jetzt ist es mir eigentlich, wenn ich das alles ernst nehme, noch schwieriger. Ich wünschte, dieser Eindruck wäre nicht der letzte, sondern der vorletzte. Ich würde lieber sagen, wir gehen in ein Land hinein, das ist sehr weit und tief und wir haben noch nicht die langen, großen Vorbilder. Und wir müssen uns manches erkämpfen und im Versuch und Irrtum herausfinden. Wir haben nur einen Herrn, der grundsätzlich, da bin ich eben überzeugt, da sind nicht alle Charismatiker überzeugt, aber ich bin überzeugt, dass von Gott her grundsätzlich Heilung bereit liegt für seine Kinder. Und dass wir das erbitten, erwarten dürfen, und in der Erfahrungsebene machen wir dabei gute und auch schwierige Erfahrungen. Und ich finde es so wichtig, dass wir dann weitergehen und nicht stehen bleiben bei dem, was noch nicht so in Ordnung ist, und dass wir weiter beten, dass Gottes Geist ein tieferes Werk an seiner Gemeinde tut, dass diese unsichtbare Welt uns realer wird, dass unser Stand in Christus uns klarer wird, was wir in Christus können und sollen, und dass wir immer mehr sehen, dass Gottes Wort auch wahr ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht nur glauben, sondern auch sehen. Das wäre mein Wunsch. Und dass wir aber nicht uns selber fertig machen, wenn wir sagen, das ist alles noch nicht so da, sondern dass wir sagen, ja, das ist wie eine Pflanze, die wächst, und ich akzeptiere die Vorläufigkeit. Ich gebe zu, dass meine Einleitungsbemerkungen vielleicht etwas resignativ geklungen haben. Mir ist es nicht immer leicht gefallen, diese Vorläufigkeit zu akzeptieren, dass Dinge noch ausstehen. Ich glaube aber nicht für den Himmel ausstehen, sondern für die Erde ausstehen. Ich glaube, dass die Gemeinde des Endes, wenn Jesus wiederkommt, doch mehr Ähnlichkeit hat mit der Gemeinde des Anfangs als mit der Gemeinde dazwischen. Und die Gemeinde des Anfangs war keine vollkommene Gemeinde. Das Neue Testament sagt, dass es vollkommen war. Es gab Streitigkeiten, es gab Probleme, es gab Trennung, aber es war eine andere Kraft da. Und der große Blumhardt, den ich sehr schätze, hat davon gesprochen, dass der persönliche Pfingstgeist, so nannte er das komischerweise, von der Gemeinde genommen sei und der sei noch nicht wieder zurückgeschenkt. Er meinte diese Vollmacht. Er selber hat ja Krankenheilungen erlebt in Dämonenbefreiung und Krankenheilung in durchaus, da wären manche grün vor Neid, wenn sie das heute hätten. Aber er meinte, da fehlt noch, da steht noch was aus. Und hat auf dieses Kommende, und zwar für diese Erde, nicht erst später, gewartet. Und das wäre so meine Haltung, mit der ich daran gehen möchte, zu sagen, da ist etwas anders geworden als vor 150 Jahren. Da ist eine neue Bereitschaft in Gottes Volk, für Kranke zu beten. Aber wir sind noch nicht da, wo Gott uns haben möchte. Aber wir gehen einfach weiter in dieses Land hinein. Zum Beispiel auch heute Abend im Heilungsgottesdienst. Tschüss.